2016 gründen Stefan Walter und Florian Kiener Happy Prosh, ein Startup, mit dem sie Großes vorhaben. Ihre Mission, eine nachhaltige und innovative globale All-Care-Company aufzubauen, die den beiden Big Playern im Zahnpflegebereich, Philips und Oral-B, Marktanteile abknüpft. Und heute, etwa 7 Jahre nach der Gründung, sind sie auf dem besten Weg dahin. Sie können auf eine Die Höhle der Löwen-Teilnahme zurückblicken, sind bei über 40 HandelspartnerInnen gelistet, bringen beinahe monatlich neue Produkte raus und bereiten die Internationalisierung vor. Was sie dabei niemals aus den Augen verlieren, ist der ursprüngliche Gründungsspirit. Die Produkte von Happy Prosh sind innovativ, technologisch am Puls der Zeit und mit Bestnoten ausgezeichnet. Happy Prosh Co-Gründer Stefan Walter war im Podcast zu Gast und hat mit uns über die Entstehungsgeschichte gesprochen, über innovative Produktentwicklung, die Bedeutung von Handels- und Marktplätzen und vieles, vieles mehr. Stefan, wir reden heute ganz, ganz viel über Zahnbürsten, Zahnpasta, vor allem über Happy Prosh. Und ich bin mir sicher, so geht's mir immer, wenn ich so einen Podcast höre, dann beschäftige ich mich mit dem Thema danach und bin dann auch immer kurz davor, was in den Warenkorb zu legen. Für alle, denen es genauso geht, hast du was mitgebracht,
genau,
oder?
Genau, für alle, die das genauso ausprobieren wollen, wie sie es gehört haben, mit dem Code SNOX gibt es 10% auf alle Starter-Kits, elektrischen Zahnbürsten quasi. Es gibt 100 Tage Probeputzen. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen heute im Podcast. Wir haben hier gerade schon ein bisschen an der Zahnpasta geschnüffelt. Ich glaube, so kann man es sagen. Und du hast ja auch ein paar Produkte mitgebracht. Ich bin mir sicher, ganz, ganz viele, die jetzt hier mal auf den Tisch gucken, sagen, ah, das kenne ich schon. Weil was man ja sagen muss, ihr habt es ja sehr gut gemacht. Ihr seid ja auch sehr stark im Einzelhandel vertreten. Und ich bin richtig interessiert, weil ich kenne eure Produkte, glaube ich, eigentlich seit der Gründung. Wir haben uns jetzt ein bisschen eingelesen bei euch. Ich hätte nämlich gesagt, euch gibt es schon viel länger. Ich habe gesehen, 2016 gegründet, ne?
Das ist richtig, ja.
Und dann, was ich auch nicht wusste, Höhle der Löwen 2017. Und ich bin so irgendwie in meinem Kopf zurück und ich dachte, euch gibt es bestimmt schon 10 Jahre. Deswegen, wann wart ihr im Einzelhandel? Weil ich glaube, da seid ihr mir dann direkt aufgefallen.
Ja. Erstmal danke für die Einladung und die schönen Worte und dass du uns schon für so lange jetzt wahrnimmst. Vielleicht fange ich mit der Geschichte kurz mal an, was wir machen.
Ja.
Happy Prosh ist ein Oral-Care-Unternehmen, der Name sagt es irgendwie schon, Happy Prosh. 2016 gegründet mit dem Flo im Frühjahr. Und was machen wir? Ich meine, man sieht es auch ein Stück weit auf dem Tisch. Elektrische Zahnbürsten, Zahnpasta, Mundspülung und das ganze System, also diesen Dreiklang nennen wir Trilogie der Mundpflege.
Mhm.
Und das Besondere, was wir in jedes Produkt und in jede Kategorie stecken, ist, dass wir die Technologie verbinden mit der Nachhaltigkeit und der sozialen Mission. Das sind so die DNA, die wir über jedes Produkt stecken und auch über jede Kategorie. Und mit diesem Ansatz wollen wir frischen Wind in den Markt bringen und nicht nur in den D2C-Markt oder in den Amazon-Markt, sondern auch in den, wie du es so angesprochen hattest, in den Handel. Und deshalb sind wir eigentlich sehr früh schon in den Handel gegangen. Das war im Oktober 2017 mit DM als super starken Partner. Synchronisiert, aber auch mit der Höhle der Löwen. Also wir springen jetzt ganz schön lange zurück, aber das war im Herbst 2017, wo wir dann die Höhle der Löwen-Ausstrahlung hatten und eben auch zusätzlich noch in den Handel mit DM gegangen sind.
Ihr habt aber keinen Deal angenommen, oder?
In der Show gab es einen Deal. Wir hatten dann auch Lizenzdeals.
Mhm.
Und es gab auch eine Zusammenarbeit, die haben wir allerdings, die lief dann aus und wir haben beidseitig gesagt, hey, war eine super Sache. Wir machen jetzt aber eigenständig weiter.
Höhle der Löwen kam bei euch ja so am Anfang, muss man sagen. Also 2016 gegründet, 2017 Höhle der Löwen. Würdest du sagen, ihr wärt heute genau an dem gleichen Punkt, wärt ihr damals nicht bei Höhle der Löwen gewesen? Oder war das der Kicker eigentlich?
Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich denke, wir wären anders. Es wäre anders gelaufen, vielleicht ein Stück weit organischer. Das war definitiv ein Wachstumshebel. Ich kann mir aber schon vorstellen, durch die Zusammenarbeit mit DM, die losgelöst von der Höhle der Löwen war, es war völlig separat geplant und durch das Portfolio und durch das, was wir vorhatten als Marke, ist es letztendlich, und das sieht man ja auch, finde ich jetzt, es ist jetzt 6 Jahre später, hat es gar kein, also das hat nicht mehr die Bedeutung für uns. Es war zum damaligen Zeitpunkt eine wichtige Station, aber ist zum heutigen Zeitpunkt eigentlich nicht mehr präsent. Außer in solchen Gesprächen, wo man dann so ein bisschen zurückreist.
Ja. Damals seid ihr nur mit der Zahnbürste gestartet, oder?
Wir sind damals gestartet auch mit der Zahnpasta. Das heißt, wir hatten immer dieses System aus Zahnbürste, Zahnpasta und hatten auch verschiedene Generationen jetzt schon seitdem. Ich habe das und das war auch wichtig, weil wir fanden, dass für uns es wäre so ein bisschen wie ein Tennisschläger ohne Tennisball. Ja, für uns war es wichtig, dass wir das System komplett machen. Und das System wächst ja auch immer. Also wir nennen es eigentlich so, es ist ein Ökosystem. Weil zusätzlich zur Zahnbürste und zur Zahnpasta kamen dann die Mundspülung, die Interdentalprodukte wie Zahnseide, Interdentalprodukte. Und es kommt noch viel mehr. Das haben wir auch für Kinder. Für Kinder haben wir zum Beispiel gerade das Sortiment enorm ausgebaut. Ich habe Super Color mit den Minions, ganz neue Super Kids mit der Sesamstraße. Das heißt, wir bauen unser Portfolio, was aktuell aus so circa 50 Produkten besteht, monatlich aus. Und das ist cool anzusehen, wenn so ein Ökosystem wächst und so angenommen wird und auch im Handel schon so lange angenommen wird. Das heißt, in den Handel zu kommen ist ja nicht leicht, aber ist machbar. Aber im Handel zu bleiben und zu sehen, dass die Produkte dort angenommen werden, dass die Konsumentinnen und Konsumenten das kaufen, dass der Handel gerne mit einem zusammenarbeitet und auch Vertrauen steckt, dass neue Produkte wieder eine Chance bekommen, wie jetzt auch, ich habe auch zwei Produkte mitgebracht, die Repair and Care und die Sensitive Care. Also wir gehen jeden Monat oder jedes Quartal einfach in neue Kategorien und genau, innovieren und revolutionieren.
Ja, ja, sehr cool. Aber was mich da an dieser Sache fasziniert, oder das musst du mir mal erklären, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Mhm. Weil das ist eine elektrische Zahnbürste und ich glaube, es geht ja auch sehr viel damals oder ging damals sehr auch über den Preispunkt. Mhm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Mich erinnert es ein bisschen an Emma, eure Geschichte, Emma-Matratzen. Okay. Dass es eine super gute Startup-Idee ist, weil das ist ja ein Markt, der ja sehr hart umkämpft ist und der sich auch schon sehr krass, glaube ich, auf zwei große Marken aufgeteilt hat, dass ihr gesagt habt, genau da müssen wir rein. Mhm. Und die hatten ja bis heute eine riesen Finanzkraft auch hinten dran. Ja.
Also für die Gründung selbst gab es eine Reihe von Gründe. Ja. Also es gab nicht nur einen Auslöser, sondern es gab schon eine Reihe von Gründen. Und ein ganz, glaube ich, wesentlicher Grund liegt in uns als Persönlichkeit, also in Flo's Persönlichkeit und meiner, dass wir Dinge verbessern wollen, optimieren wollen, weiterbringen, entwickeln wollen. Und das habe ich früh gespürt in der Jugend. Ich wollte Architektur studieren, ich wollte Design studieren, ich habe Musik geschrieben, also irgendwas erschaffen, irgendwas dalassen. Und der Drang hat mich nie losgelassen und hat sich dann so ein bisschen in die Startup-Richtung entwickelt. Ich wollte ein Startup gründen, ich wollte mit Produkten zu tun haben. Das hat sich immer mehr rauskristallisiert und kam jetzt nicht über Nacht, weil irgendwie ich irgendwas erlebt habe. Das war, glaube ich, liegt in uns beiden, in Flo's und meiner Persönlichkeit. Und so ein zweiter Baustein ist, dass ich letztendlich, da mein Vater Zahnarzt ist, mit Zahnmedizin aufgewachsen bin. In der Praxis bin ich rumgekrabbelt. Da haben mich zwar die Zahntheorie hat mich nicht interessiert, sondern eher die Schublade für das Kinderspielzeug und vielleicht die Mickey-Maus-Hefte im Wartezimmer. Aber ich bin in dieser Praxis aufgewachsen. Mir wurde die Bedeutung von gesunden Zähnen klar. Das heißt, ich bin mir heute sicher, dass das ein großer Baustein auch war. Also der wird erst später wahrscheinlich dann, wurde der wirksam. Aber da kam was zusammen, was das ausgelöst hat. Und der dritte Baustein ist letztendlich, glaube ich, sehr relevant, weil ich habe bei einem großen Konsumgüterunternehmen auf einer großen Mundpflegemarke unter anderem gearbeitet, auch andere Marken. Und dort sieht man natürlich, nicht nur jetzt in der Mundpflegekategorie, sondern auch in anderen Kategorien, wo eventuell Potenziale sind oder wo man denkt, warum ist das so, können wir das nicht verbessern? Und Flo hatte oft bei demselben Unternehmen gearbeitet, wir kennen uns daher. Er war zwar zu dem Zeitpunkt schon in einem anderen Unternehmen, er war in Berlin, aber wir haben beide gesagt, hey, da steckt irgendwie Potenzial dahinter. Und wir haben auch dann, wie gesagt, Jobs gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt, weißes Blatt Papier und gesagt, okay, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen. Wir drehen jeden Stein um, wir machen eine richtig starke Mundpflegemarke und das war letztendlich, diese drei Bausteine haben dazu geführt, dass wir dann im Frühjahr 2016 gegründet haben.
Und was kostet die Zahnbürste, die jetzt quasi hier ist?
Das ist unser aktuelles Modell EcoVibe, das circa 50 Euro.
Ich bin jetzt nicht zu tief im Zahnpflegemarkt drin, beziehungsweise wahrscheinlich so wie die meisten, die sich dann eine Zahnbürste kaufen, die haben und Wechselköpfe kaufen. Mhm. Jetzt von den zwei großen Konkurrenten, die man so kennt, da zahle ich doch das Doppelte für die gleiche Technologie, oder?
Also Schallzahnbürsten oder insgesamt elektrische Zahnbürsten haben immer so den lösen bei vielen unterschiedliche Gefühle aus. Die einen sagen, das ist zu teuer, die anderen sagen, das ist zu unattraktiv, die anderen sagen, irgendwie ist es mir zu umständlich. Bei dir löst das jetzt gerade so ein Gefühl aus, dass du empfindest, dass du Schallzahnbürsten oder Zahnbürsten ja teuer findest, aus deinem wahrscheinlich Kosmos.
Also ich habe selbst eine Schallzahnbürste. Ich muss zugeben, ich habe nicht die Schallzahnbürste. Noch nicht. Und ich glaube, dass meine Zahnbürste über das Doppelte gekostet hat.
Also vielleicht, bevor wir zu sehr auf den Preis gehen, würde ich einmal einen Schritt zurückgehen. Weil Preis ist ein großer Baustein. Und Preis ist auch, warum ist der Preis so? Und warum ist die Preisgestaltung so aufgrund von einem Duopol? Weil da hast du natürlich die volle Bandbreite. Du nutzt die Marktmacht aus, um Einsteiger, Mittel und hochpreisige Modelle auf den Markt zu bringen. Du hast eine hohe Marge. Du kannst die Marge wieder in Produktentwicklung und Marketing stecken. Also das, was du gerade wahrnimmst, mit dem aktuellen Preisgefüge im Markt, hat den Grund eigentlich in dem duopolistischen Aufbau. Wir hatten schon immer gesagt, wir wollen einen fairen Preis. Das heißt, kommt aber daher, dass wir das Produkt so machen wollen, wie wir es machen wollen. Und wie wollen wir das Produkt machen? Das ist einmal der technologische Aspekt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was gefällt uns eigentlich an den aktuellen Modellen nicht? Zu wenig nachhaltig, zu wenig Akku, zu umständlich, teilweise auch vom Optischen hat es uns nicht gefallen. Und deshalb hatten wir gesagt, okay, wir machen, wie kann man es technologisch verbessern? Wir haben 6 Wochen Akku drin verbaut. Wir haben eine Ladestation, die so eine Art Flat-Charging-System hat. Das heißt, das geht mit so einem kleinen Magneten völlig ohne Pin. Hier hast du keine letztendlich unhygienische Zahnpastareste, was du vielleicht von anderen Modellen kennst. Es ist mit USB ladbar. Du hast eine ganz sanfte Oberfläche und dadurch bleibt nichts hängen. Das heißt, allein technisch und von dem Erlebnis des Produkts haben wir da einfach alles von Grund auf designt. Bei den Filamenten zum Beispiel nutzen wir dreifach gedrehte Borsten. Das ist eins der besten Filamente auf der Welt. Dreifach gedreht heißt, das ist wie so eine Spirale, die sich um den Kern dreht. Und durch diese Spiralstruktur hast du eine viel bessere Reinigung der Oberfläche, weil das Filament sozusagen eine Struktur bekommt. Das ist letztendlich der technische Part. Dann kommt noch der nachhaltige Part, weil wir haben ganz früh uns immer gefragt, warum sind diese Aufsteckbürsten in Plastikblistern verpackt. Mhm. Kennst du bestimmt dann auch. Schneidest du dann irgendwie auf, verletzt dich, keine Ahnung, sind riesengroß. Wir haben schon ganz früh zum Start weg unsere Aufsteckbürsten in Papier verpackt.
Warum sind die in Plastik verpackt?
Ich kann es dir nicht sagen. Okay. Das sind Kosten. Also
das ist eine Kostengeschichte.
Es sind vermutlich Kostengründe und wahrscheinlich auch Maschinen, die vorhanden sind. Das hat verschiedene Gründe. Es ist definitiv machbar, wie wir es machen. Und somit haben wir unsere Produkte in Papier verpackt, komplett. Und das Entscheidendere ist aber für uns, dass die Aufsteckbürste selbst aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Das heißt, das sind Holzfaserreste aus Skandinavien. Und dadurch kannst du, wenn du es jetzt mal überlegst, 400 Millionen Aufsteckbürsten werden weltweit benutzt und weggeschmissen. Das ist halt natürlich irgendwie unnötig. Im Jahr. Mhm. Das ist irgendwie unnötig, wenn du überlegst, dass du das Produkt auch anders machen kannst. Also in Papier verpackt, aus nachwachsenden Rohstoffen. Und das meine ich mit jedem Stein umdrehen. Wir haben dann immer überlegt, wie können wir es noch besser machen? Und dieses immer noch besser machen, machen wir auch bei den anderen Kategorien. Also bei der Zahnpasta nutzen wir zum Beispiel in der Tube 60% recyceltes Material. Wir nutzen auch hier immer Papierverpackungen. Wir haben bei der Mundspülung 100% PCR, das heißt, das ist kein Neuplastik, sondern auch 100% recyceltes Material. Das heißt, dieses Nachhaltigkeitsthema zieht sich durch alle Produkte, sowohl in der Verpackung als auch im Kern des Produktes durch. Genau, das sind so vielleicht ein paar Beschreibungen, die sozusagen ein fairer Preis, Technologie, Nachhaltigkeit und die soziale Mission, weil ich es jetzt hier gerade sehe, ist der weitere. Das heißt, mit jedem Produkt, was du bei uns kaufst, hast du sozusagen, tust du auch noch was Gutes. Dafür steht Happy Brush, oder? Wäre blöd, wenn es nur dich happy macht. Deshalb haben wir immer gesagt, wir wollen eine gute Company sein, eine B Corp Company. Und das sind sozusagen die Stränge, die dann zusammenkommen.
Das klingt alles sehr gut. Ich habe auch sehr, sehr viele Fragen dazu. Eine Frage, die ich zuerst habe, hier, die Zahnpasta. Ich habe gesagt, ich verwende die jeden Tag. Ja. Ich liebe die auch. Ihr habt hier mal ein Paket hingeschickt und dann habe ich mir die rausgegriffen und seitdem kauft die jedes Mal im DM nach. Cool. Ich muss immer sagen, also ich habe da gefährliches Halbwissen, aber es wird natürlich immer bei diesen schwarzen Zahnbürsten und Zahnpasta und auch bei der alles, was die Zähne weiß machen soll. Und ich finde, die funktioniert da sehr gut. Wird ja immer gesagt, ah, da ist dann Plastik drin und das ist nicht gut, weil das landet zum Schluss irgendwie wieder in den Meeren beim Fisch. Mhm. Ist Aktivkohle da komplett, also das ist, glaube ich, Aktivkohle, ne? Ja. Ist Aktivkohle da komplett quasi außen vor und habt ihr solche Produkte quasi auch nicht, wo dann da diese, ich weiß gar nicht, ob es ein Mythos ist, aber im Endeffekt, ich glaube, das ist was bei vielen in den Köpfen ist, ah, ich verwende das, aber zum Schluss landet es in den Meeren und verstopft dann irgendwie die Kiemen von den Fischen.
Da macht es wahrscheinlich Sinn, kurz auf die Inhaltsstoffe von Zahnpasta einzugehen. Also bei all unseren Zahnpasten nutzen wir letztendlich, verzichten wir auf Natrium- und Arylsulfat, auf Mikroplastik, auf Triclosan, auf Palmöl, auf jetzt auch ganz neu Titandioxid. Das heißt, wir nennen das immer bedenkliche Inhaltsstoffe, auf die verzichten wir. Mhm. Somit brauchst du hier dir keine Gedanken zu machen. Gleichzeitig, das ist so das Thema, ja, unbedenkliche Inhaltsstoffe. Aber gleichzeitig soll die Zahnpasta ja auch funktionieren. Das heißt, du brauchst eine Performance-Zahnpasta. Auch das haben wir. Also unsere Rezepturen sind mit Fluorid. Wir haben auch eine Variante ohne Fluorid. Aber Fluorid ist stark, Xylitol ist stark. Hier haben wir Aktivkohle und so letztendlich einen Inhaltsstoff, der die Zähne auf eine sanfte Art und Weise aufhält, also Verfärbung entfernt, nicht irgendwie letztendlich die Zähne weißer macht, als sie in ihrer natürlichen Version wären, weil das wäre Bleaching, sondern es ist letztendlich eine Entfernung von Verfärbung. Und dadurch ist es sanft und dadurch ist es auch, es gibt da so einen RDA-Wert, der den Abrieb letztendlich bestimmt. Alle unsere Zahnpasten haben einen RDA-Wert, der zulässt, dass du täglich damit die Zähne putzen kannst. Ob du jetzt natürlich jeden Tag mit einer Whitening-Zahnpasta die Zähne putzen musst, muss jeder selbst entscheiden. Weil wenn sie ja schon den natürlichen Weißton haben, könntest du theoretisch auch mal eine andere nutzen. Musst du aber nicht. Also alle unsere Zahnpasten haben immer das Credo ohne bedenkliche Inhaltsstoffe, hochperformant. Und dann kommt auch hier wieder dieses Thema 60% PCR-Material in der Tube. Der Geschmack muss passen, der Preis muss passen und natürlich auch mit dem Produkt irgendwie stimmig sein. Und du scheinst sehr zufrieden zu sein, wenn du das schon so lange nutzt.
Ja, auf jeden Fall. Die ganzen Sachen, die du gerade erzählt hast, die klingen sehr, sehr gut. Wurdet ihr da, also habt ihr gemerkt, dass das quasi die beiden großen, das Duopol, was du vorhin gesagt hast, dass die auch langsam übernehmen, also diese Sachen übernehmen in ihre Produkte? Weil bisher haben sie das zumindest nach außen jetzt noch nicht so extrem kommuniziert, wie es ihr ja auch macht. Oder beziehungsweise, was du sagst, ich ziehe das schon immer noch jeden Monat aus dieser Plastikverpackung, wo ich mich dran schneide.
Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt seit 7 Jahren am Markt. Wir sehen natürlich schon, man beobachtet sich gegenseitig. Und wir sehen auch, dass es Versuche gibt. Teilweise sehen wir aber auch, dass die Versuche dann wieder vom Markt verschwinden. Wir glauben halt, also Nachhaltigkeit und das, was wir tun, ist halt keine oberflächliche Facette, sondern es ist, steckt in unserer DNA drin. Alles, was wir machen, haben wir quasi damit auch gedacht. Und ich glaube, es ist schwierig, so große Tanker oder große Unternehmen, ja, die Agilität fehlt denen häufig, um das dann wirklich zu verinnerlichen. Oft ist das dann nur so ein Versuch. Heißt aber nicht, wir rechnen schon damit, dass das bald kommt. Wir sehen schon, dass eben Sachen übernommen werden. Also auch die schwarze Zahnbürste, da waren wir damals im Handel die Ersten und mittlerweile gibt's das auch. Also auch Farbe, klar, Farbe kann man einfach nachmachen. Aber es gibt viele andere Dinge, die man eben nicht so einfach nachmachen kann und wofür wir auch Jahre teils entwickelt haben. Also dass das Handstück aus recyceltem Material ist zum Beispiel oder die Aufsteckbürsten jetzt aus diesen nachwachsenden Rohstoffen, das ist nicht einfach. Also du musst ja sicherstellen, das ist ein elektronisches Gerät. Es muss trotzdem Temperaturen standhalten unter heißem Wasser. Es wird jeden Tag benutzt. Da geht Vibration in den Kopf. Wir haben sehr, sehr lange an Material geforscht und auch ausprobiert, um das Material zu finden. Also es ist nicht einfach. Und deshalb glaube ich schon, dass das noch eine ganze Weile dauert, bis das sozusagen auch übernommen wird. Und wenn das übernommen wird, sind wir ja schon wieder weiter. Das heißt, wir sehen uns immer als Vorreiter, als Pionier und wollen da letztendlich immer die Ersten sein, die was in den Markt bringen.
Wie viel Marktanteil habt ihr ungefähr mit jetzt zum Beispiel euren Schallzahnbürsten am Schallzahnbürstenmarkt in Deutschland?
Also der Markt, letztendlich kann man, wenn man sich den globalen Markt anschaut, wie groß ist der? Das sind der Oralcare-Markt weltweit sind circa 30 Milliarden. In Deutschland sind es ungefähr 2 Milliarden. Das heißt, der Markt an Oralcare-Produkten ist sehr groß. Wenn man das jetzt runterbricht auf einzelne Kategorien wie Zahnpasta oder elektrische Zahnbürsten, dann merkt man schon, diese beiden Kategorien sind sehr groß. Also Zahnpasta ist sehr groß, elektrische Zahnbürste, klar, manuelle Zahnbürste auch und auch Mundspülung. Wir schauen gar nicht so sehr auf die Marktanteile, die wir jetzt haben, weil wir ja noch, auch wenn wir jetzt schon bei über 40 Handelspartnern gelistet sind, DM, Rossmann, Müller und viele weitere, ist es dennoch für uns ja gar nicht so wichtig, welchen Marktanteil wir jetzt darin haben, weil wir sehen ja die Bestätigung durch unser Wachstum. Also wir kriegen den Pull aus dem Handel oder den Pull von Konsumenten und dieser Wachstum, der ist ja für uns ein Indiz, dass wir Marktanteile gewinnen bzw. wachsen. Was man aber auf jeden Fall noch sagen kann, es ist immer noch ein Duopol im elektrischen Segment. Also Philips und ORB haben immer noch über 80% Marktanteil. Der Zahnpasta-Markt ist viel fragmentierter. Das sieht nach vielen Marken aus und sind auch viele Marken, aber
nur wenige Konzerne.
Auf der Rückseite stehen dann halt irgendwie 3-4 große Konzerne, so mit so eine Scheinvielfalt. Und auch irgendwie nur scheinbar gesättigt. Also in beiden Fällen denkt man ja, hey, das ist schon fertig. Aber wir finden, dass wir nicht nur bei elektrischen Zahnbürsten, sondern auch bei Zahnpasta und den anderen Mundpflegeprodukten so viel besser machen können. Und ja, dadurch, dass bei dem einen ein Duopol dahinter steckt und bei dem anderen auch nur weniger große, ist da so eine gewisse Trägheit. Und die Trägheit spürt man in der Entwicklung und wir versuchen da einfach konstant weiter unser Ding zu machen.
Mhm. Seid ihr damit profitabel?
Wir,
ich habe gelesen, ja.
Wir haben schon immer das Ziel gehabt, profitabel, nachhaltig zu wachsen. Das ist uns am Anfang mit der Profitabilität nicht gelungen. Das heißt, am Anfang sind wir gewachsen, aber waren noch nicht profitabel. Das erste Jahr, in dem wir profitabel wurden, war 2020. Und dieses Jahr werden wir auch wieder profitabel sein. Wir haben jetzt ungefähr so einen 8-stelligen Umsatz. Aber man muss die Profitabilität, darf man jetzt nicht verstehen als, boah, die sind jetzt super profitabel. Eher umgekehrt, wir steuern auf eine leichte Profitabilität raus und stecken das wieder komplett in die Produktentwicklung, in den Markenausbau. Somit ist es für uns gesund, in der jetzigen Phase so zu tun, um nachhaltig auch noch Jahre weitermachen zu können. Weil sonst bist du auf externes Geld angewiesen und wir wollen nicht, dass uns jemand sagt, wann wir aufhören müssen. Wir wollen mit unserem Geld haushalten und wir wollen das Wachstum steuern.
Aber hatten Philips oder ein Oral-B, die haben doch schon mal an die Tür geklopft, oder?
Es gibt immer Situationen, wo irgendjemand per Brief, Post, Telefon einen kontaktiert. Da geht aber nicht immer die Tür auf oder manchmal bleibt sie zu, weil wir sind aktuell im Wettbewerb. Wir wollen eine führende globale Mundpflegemarke werden und dabei lassen wir uns nicht ablenken.
Ihr glaubt es nicht, aber Stefan ist unser allererster Vollzeit-Mitarbeiter für das Thema Einzelhandel. Ihr hört richtig, wir als Online-Company gehen jetzt offline und das bringt einige Challenges mit sich, und zwar das Thema Auto. Wir haben uns bisher gar nicht damit beschäftigt. Wir haben in der Firma keinen einzigen Firmenwagen. Jetzt kam Stefan, der ist in ganz Deutschland unterwegs. Er braucht ein Auto. Wir als junges Startup wollen ja immer flexibel sein. Wir wollen agil sein. Und gar nicht so leicht bei dem Thema Auto. Denn entweder du kaufst eins, hast eine riesengroße Summe am Anfang, oder Leasing, dann hast du 2, 3, 4 Jahresverträge. Auch nicht so geil. Deswegen sind wir auf die Suche gegangen, was gibt es da draußen alles. Und dann sind wir auf Six Auto-Abo aufmerksam geworden. Es ist geil wie bei anderen Abos auch. Man kann es monatlich kündigen und ist dadurch komplett flexibel. Man kann auch Autos irgendwie switchen, vom kleinen Auto bis hoch zum SUV. Und es hat für uns als HR-Abteilung und als junges Startup wirklich so viel leichter gemacht, das ganze Thema. Stefan konnte sich dann sein Wunschauto irgendwie aussuchen zu einem Datum, wann es ihm passt. Und so konnten wir super schnell irgendwie ihm ein geiles Auto zur Verfügung stellen, sodass er jetzt irgendwie von Einzelhandelladen zu Einzelhandel fahren kann und unsere Socken verkaufen. Wenn ihr also auch mal das Six Auto Abo ausprobieren wollt, dann geht jetzt auf six.de/plus/snox. Schaut euch mal an, was es da gibt, welche schönen Autos euch ansprechen, und ganz viel Spaß dabei.
Eine Sache, die finde ich richtig interessant. Hattet ihr vorher schon andere Kinderzahnpasta oder ist es die erste?
Wir hatten eine Minions schon mal, also mit den Minions als Motiv. Und die Agnes mit dem Einhorn ist jetzt sozusagen eine andere Variante. Und die Sesamstraße ist die ganz neue.
Aber ihr hattet schon immer quasi das verbunden mit irgendwelchen anderen Brands. Also das sind wahrscheinlich einfach Lizenzprodukte.
In dem Fall mit Lizenzpartnern.
Richtig. Genau, mit Lizenzpartnern. War das für euch direkt klar? Habt ihr das irgendwo gelernt? Weil ich habe das gerade gesehen, wir fangen jetzt auch gerade an mit Licensing. Ja. Ich finde es richtig smart, vor allem bei Kinderprodukten wahrscheinlich. Aber habt ihr da irgendwie Daten hinten dran, dass ihr gesagt habt, ihr müsst es direkt mit Lizenzpartnern machen, weil Kinder wahrscheinlich da noch viel mehr drauf abfahren als Erwachsene, wenn es irgendwie branded ist mit einer Serie, oder?
Also die Kinderprodukte sind bei uns aktuell zwar wichtig, aber machen jetzt nicht den größten Anteil aus. 10-15% etwa. Wir fanden es deshalb so interessant, weil es soll und wird ja nicht bei der Zahnpasta oder den Produkten bleiben. Wir wollen ja das Ganze digitalisieren. Und für Digitalisierung und Co. braucht man wieder Inhalte. Und da kommt über solche Partner dann, ist halt viel an Inhalt da. Welten kann man erschaffen. Man kann eine App bauen, die dann letztendlich das Kind spielerisch zum besseren Zähneputzen anleitet. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir gesagt hatten, wir wollen eine Welt erschaffen. Und da ist ein Lizenzpartner eine gute Idee, weil der den Content hat. Sonst müssten wir eine komplette Welt erschaffen. Wir hatten zwar schon mal einen Charakter entwickelt, Coco ist ein Koala-Bär, und haben aber gemerkt, dass das letztendlich nicht so stark ist und auch sehr viel Aufwand erfordert. Und der Weg für uns der bessere und sinnvollere.
Aber ihr habt es quasi nicht in der ersten Linie euch entschieden, irgendwie Sesamstraße Kinderzahnpasta zu machen und habt gesagt, naja, die Lizenz kostet uns so und so viel, aber wir denken, wir machen auch x Euro an Mehrumsatz dadurch, dass die Sesamstraße da direkt drauf ist, sondern eher wegen dieser Content-Welt, die dadurch geschaffen wird.
Absolut. Es ist eher ein Invest. Also wir sehen das fast schon, wir sagen jetzt nicht, wir machen Mehrumsatz, sondern eher, hey, wir haben mehr Kosten. Ja, aber wir haben dafür ja auch einen Vorteil über den Inhalt, also über die Welt, die da aufgebaut wird. Und das Schöne ist, dass das dann irgendwann zu so einem System werden kann, wo du mit verschiedenen Charakteren aus verschiedenen Lizenzpartnern, also so ein wirklich schönes, ein bisschen Tonybox-artiges Erlebnis schaffen kannst.
Was haben eigentlich deine Eltern gesagt? Du hast vorhin schon mal kurz erwähnt, dein Vater ist Zahnarzt. Als du 2016 zu denen gekommen bist und gesagt hast, wir machen jetzt eine Marke für Schallzahnbürsten, war der erste Gedanke super gut. Jetzt kriege ich meinen Sohn doch noch dahin, in dem Bereich was zu machen. Wobei du hast ja gesagt, du hast vorher in den Konzernen auch in dem Bereich gearbeitet. Oder war das so ein, wir wissen ja mit, was
du,
die Leute
Anfang
die Zähne
putzen. Kriegst du, habe ich schon immer viel Vertrauen in alles, was ich getan habe, bekommen. Somit einfach viel Vertrauen. Viel Vertrauen, Unterstützung. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und so ist es auch heute noch.
Ja. Empfiehlt jetzt dein Vater Happy Brush?
Klar, natürlich.
Das ist ja süß.
Er ist Nutzer und klar.
Cool. Eine interessante Sache bei euch auch, vielleicht hat es mich deswegen auch nochmal an Emma erinnert. Ihr habt ja ein paar Siegel, Testsieger, Öko-Test. Merkt ihr das im Umsatz? Weil, um das, glaube ich, bei Emma zum Beispiel mal zu sagen, da Matratzen ist, glaube ich, auch nochmal wirklich das absolute Paradebeispiel, dass da wirklich bei so einem langfristigen Kauf sich sehr viele solche Testergebnisse anschauen und man das umsetzen merkt. Ist es bei euch auch ähnlich, dass ihr merkt, wenn ihr so ein Siegel dann irgendwie gerade wieder gewinnt, dass ihr direkt merkt, da geht der Umsatz hoch?
Vielleicht zwei Gedanken. Zum einen, weil du jetzt Emma gerade erwähnt hast, Dennis und Manuel sind ja bei uns auch Investoren in der ersten Finanzierungsrunde.
Die Gründer von Emma.
Genau. Und haben uns sozusagen schon früh auch beraten, unterstützt. Das ganze Thema Tests, also Stiftung Warentest, Ökotest, wissen wir aber auch schon natürlich sehr lange, auch aus der ganzen Zeit davor, dass das eine hohe Relevanz hat. Und bei Matratzen und auch bei elektrischen Zahnbürsten hat das eine besonders hohe Relevanz. Somit, wenn man sich die Facette anschaut, hat's weil es für den Kunden und für den Handel eine hohe Relevanz hat, achten wir auch drauf. Wenn ich ganz ehrlich bin, gibt es aber noch viel weitere Punkte. Also nur der reine Test sagt eigentlich noch nicht genügend aus. Es gibt noch immer noch die eigene Meinung, die man hat, wenn man das Produkt benutzt. In unserem Fall gibt es noch Zahnmediziner, die da beraten können. Somit, für uns ist das extrem wichtig. Wir haben jetzt bei Ökotest die Bestnote bei der bei der rotierenden, die Bestnote bei der Kindervariante, die Bestnote bei der Zahnpasta. Also Ökotest hat unser Produkt auf jeden Fall schon vielfältig getestet. Bei Stiftung Warentest ist auch vorne auf dem Produkt drauf. Bei der Schallzahnbürste haben wir ein Gut, sind damit gleich auf mit einem absoluten Premium-Modell vom Wettbewerb, der nichtsfaches kostet. Ja, aber du kannst es ja nicht beeinflussen. Das heißt, ja, wir merken, das ist wichtig. Wir bringen diese Siegel dann auch auf unsere Produkte, um für einen Teil unserer Kunden so eine Art Guidance zu geben. Aber es ist nicht das Einzige. Also die Tests decken ja auch teilweise gar nicht die ganzen Kriterien ab. Also, dass das Material aus nachwachsenden Rohstoffen ist, dass der Akku 6 Wochen hält, dass es im Papier verpackt ist, dass es preislich fair ist, das ist im Test gar nicht mit drin.
Genau, das Gleiche hat Dennis auch schon mal gesagt. Also Dennis Schmolzi, als er hier saß, er hat auch gemeint, es ist auch super undurchsichtig eigentlich, was dann teilweise auch getestet wird. Aber was ich auch meinte ist, ihr druckt es jetzt hier vorne drauf. Mhm. Mhm. Und jeder kennt dieses Symbol und jeder weiß, was das quasi auch heißt. Und wenn ich das jetzt das steht jetzt quasi im Regal neben den anderen Zahnbürsten. Mhm. Merkt ihr da, dass dann schneller nachbestellt wird von einem DM zum Beispiel, weil sich das mehr verkauft? Oder sagt ihr, für uns ist das sowas, wir freuen uns darüber, es wird aber auch lang nicht alles abgedeckt und es hat auch eigentlich gar nicht so viel Einfluss in den Sales?
Eher das Zweite. Okay. Ja, das Zweite. Wobei man das Erste jetzt nicht unterschätzen darf, aber wir haben das jetzt nicht im Detail analysiert, beziehungsweise teilweise ist das Produkt in den Markt gekommen und war nie ohne das Siegel zum Beispiel drauf, weil es dann synchronisiert wurde mit dem Launch. Also wir haben nicht immer die Daten dahinter und es ist aber trotzdem auch eher Zweiteres. Also
Ich habe gesehen, ihr habt auch ein Refurbished-Programm. Bedeutet, meine Zahnbürste geht jetzt irgendwie vielleicht kaputt und dann kann ich die bei euch einschicken.
Wir haben als Pilotprojekt, wir nennen das Refurbrushment, weil das so schön sich eignet. Das Prinzip dahinter ist, dass in dem Fall von einem Defekt kann diese Zahnbürste dann refurbished werden. Entweder ist es eine kosmetische Sache oder ist es eine technologische Sache, dass Akku oder Batterie ausgetauscht werden. Und da hast du letztendlich mit diesem Tausch die Möglichkeit, aber wir sind wirklich erst in der Pilotphase. Das heißt, um das komplett kontinuierlich zu machen, sind wir noch nicht so weit. Ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten passieren wird. Wir hatten auch schon einige refurbished Produkte am Markt und auch verkauft und auch sehr gute Resonanz bekommen. Aber das System dahinter, das Logistische, ist nicht zu unterschätzen. Also das Logistische, die Produkte zu bekommen, sie aufzubereiten, ist schon sehr komplex. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es noch kein anderer in der Form macht. Und wir auch hier letztendlich die Ersten sind und aber sehr zuversichtlich sind, dass wir das so hinbekommen, dass das rollierend immer wieder stattfinden kann. Also wirklich im Kreislauf passieren kann.
Interessant. Weil ich glaube, das habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Und wie lange sagst du, hält eine durch? Also wie genau das eigentlich, wie oft wird so eine elektrische Zahnbürste wieder gekauft? Mein Punkt ist, warum ich die wieder verkaufe, wenn ich die im Hotel vergesse. Also das ist eigentlich mein Hauptgrund. Verstehe. Ich glaube, bei mir ist noch keine kaputt gegangen. Aber wie oft wird denn eine Zahnbürste nachgekauft?
Also Tests und auch, wenn wir im TÜV was testen, die Mindestlebenszeit soll, also Minimum 5 Jahre. Das wird über so Dauertests getestet. Aber die können auch locker 10 Jahre halten. Klar hast du dann, wie bei einem Handy auch, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen Leistungsabfall oder vielleicht auch Gebrauchsspuren. Rein faktisch halten sie so lange. In den Kundendaten selbst, um ehrlich zu sein, wenn wir Wiederkäufe von Kunden haben, dann holen sie das nicht für sich selbst, sondern eher für die Familie, für Freunde. Somit auch da kann ich dir die genaue Antwort gar nicht geben. Also klar, wenn jetzt jemand das im Hotel vergisst, gibt es einen Zweitkauf. Aber sonst eigentlich, also wir haben und schreiben oft noch Kunden von der ersten Generation 2016, die das immer noch lieben. Ja, somit gibt's da, hängt auch natürlich mit dem Umgang ab. Also wenn ich das Produkt natürlich sehr, sehr gut behandle und wie bei allen Sachen, ich glaube, das ist ein Gebrauchsgut, wenn man das gut behandelt, kann man da sehr, sehr lange Spaß dran haben.
Also geht's bei euch vor allem ja wahrscheinlich um die Wechselköpfe. Ja. Ich nehme mal an, ihr erhebt auch Daten von, was den Kauf betrifft, von wo die Leute quasi gerade kommen, von welchem Standpunkt. Hast du eine ungefähre Einschätzung, wie viel die Marke wechseln, vielleicht genau wegen den USPs, weil es einfach viel umweltfreundlicher ist. Ich muss sagen, mich hat es heute schon sehr gecatcht, weil ich mir schon jedes Mal denke, nicht nur, dass mir in die Finger schneit, sondern dieser Umweltaspekt wird natürlich auch immer größer. Und bei den Zahnbürsten, Zahnpasta, da denke ich mir das schon sehr, sehr oft. Und natürlich wechselt man das Produkt einfach viel. Und das ist jetzt nicht irgendwie auch ein einmaliger Kauf, wo man vielleicht nicht so einen großen Effekt hat, sondern da habe ich ja einen Effekt jeden Monat. Mhm. Wie viel kommen aus dem Aspekt, das wäre jetzt quasi, das wäre ich, ne? Das wäre die Zielgruppe. Und wie viele haben eine Handzahnbürste und wechseln dann auf eine Happy Brush, weil sie ja auch sagen, okay, ist vielleicht an der Zeit, mein Zahnarzt sagt eh schon die ganze Zeit, ich sollte vielleicht mal wechseln.
Und so ist es aus beiden. Also sowohl aus dem Handzahnbürstensegment und auch aus dem elektrischen Segment, weil sie in beiden Fällen Unzufriedenheit haben oder Empfehlungen. Also es ist wirklich
fast Hälfte-Hälfte.
Es ist fast Hälfte-Hälfte bei uns jetzt.
Wie viele Leute verwenden, also Prozent ungefähr in Deutschland, eine Handzahnbürste und wie viel eine elektrische oder Schallzahnbürste?
Also Handzahnbürste ist so circa bei 60%, elektrische bei 40 dann, aber eher 40 plus. Also es hat sich schon über die letzten Jahre stetig gesteigert. Das heißt, wir waren auch mal bei 35. Das heißt, irgendwann werden wir auch die 50 vermutlich überschreiten. In anderen Ländern ist es sogar auch schon so. In USA ist, glaube ich, noch sehr weit vorne, aber Deutschland ist eigentlich auch sehr weit vorne. Ganz einfach, weil vor 60 Jahren hier mehr oder weniger das Ganze auch gestartet ist.
Ihr seid ja viel im Einzelhandel, aber ist quasi auch ein großer Punkt für euch, bei Zahnärzten vertreten zu sein? Also ihr, klar, bei deinem Vater bist du vertreten. Aber dort, ich kenne das von meiner eigenen Zahnärztin, die mir oft dann irgendwie ein Produkt mitgibt, eine kleine Probe mitgibt oder irgendwie sagt, kauf mal die Zahnpasta, die ist perfekt. Gerade, du hast da vorne auch noch so ein paar sensitive. Die meisten Zahnärzte empfehlen jetzt nicht irgendeine Zahnpasta, aber wenn du halt ein Problem mit Zahnfleisch hast, dann kommt ja doch oft eine konkrete Empfehlung zustande.
Also, das muss man vielleicht, insgesamt ist, haben wir ja ein Produkt, was ein Gesundheitsprodukt ist, gleichzeitig auch ein Produkt, was einen täglichen Bedarf hat. Ist jetzt nicht irgendwie, ich weiß es nicht, ich könnte mir jetzt Produkte, die ich jetzt nicht unbedingt brauche, vielleicht eine Smartwatch brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben ein Gesundheitsprodukt, was man mindestens 4 Minuten am Tag nutzt. Somit der Bedarf ist bei uns da. Und dadurch haben wir auch letztendlich durch dieses Ökosystem automatisch Bestandskunden. Und diese Bestandskunden wiederum sind eigentlich unser größter, ja, wie nenne ich das? Wir haben ganz wenig Marketingbudget. Das heißt, das größte und meiste kommt über die Weiterempfehlung. Und diese Weiterempfehlung findet im Bestandskundenkreis statt. Und da sind natürlich auch Zahnarztpraxen dabei, weil wir auch auf die natürlich zugehen, beziehungsweise die kommen auf uns zu. Und das ist bei unserem Produkt schon eine Besonderheit, was nicht so viele andere Kategorien haben, dass dieser ganze Zahnarztpraxisbereich wie so eine Art zusätzlicher Empfehler wirkt. Und das haben nicht so viele Kategorien. Somit hast du einmal den Handel irgendwie als, das ist unsere zweitstärkste eigentlich, Marketing-Angabe, die Kunden uns sagen, woher sie uns kennen oder warum sie uns kaufen. Also Weiterempfehlung aus dem Handel. Und dann hinter kommt dann das, was wir im Marketing machen, ein bisschen Paid Social, SEA, Influencer und dann eben auch aus den Zahnarztpraxen, weil wir mit denen den Kontakt haben. Das ist so ein bisschen der Fächer, wie die Neukunden zu uns kommen. Und die Bestandskunden sind bei uns. Und klar, die Wechselköpfe werden alle 2 bis 3 Monate gewechselt. Die Zahnpasta etwa alle, etwa 5 Stück im Jahr, kann man rechnen pro Person. Und dann, je größer unser Ökosystem wird, gerade mit den Kinderprodukten oder auch mit den therapeutischen Zahnpasten jetzt, desto mehr Anlässe und Bedürfnisse befriedigst du dann bei den Kunden.
Wie viel Anteil habt ihr online und offline?
Wir sind online jetzt bei circa 40%. Gerade 40%. Offline ist schon größer. Also der Retail mit 60% ist schon stärker. Das hat sich jetzt durch die, wir sind jetzt seit Sommer auch bei Rossmann, seit Januar bei Müller. Das heißt, mit diesen beiden Handelspartnern nach DM sind wir mit den 3 Drogerien, hat sich da der Offline-Bereich nochmal einen Schub gemacht. Aber letztendlich ist für uns der Split eigentlich egal, weil wir so eine Art eine Omnichannel-Strategie haben. Wir haben ein Alltagsprodukt, wir wollen jeden erreichen an möglichst vielen Kontaktpunkten und somit ist es uns eigentlich egal.
Ja. Du hast gerade gesagt, ihr habt ein Alltagsprodukt, finde ich gut. Wir sitzen jetzt hier, ich weiß nicht, heute ist der Fünfte, zehnte. Direkt zum Start von Q4 sitzen wir hier. Mhm. Meine These ist, du sagst die ganze Zeit, ihr seid ein Alltagsprodukt. Mhm. Aber die Zahnbürste wird wahrscheinlich trotzdem richtig auch verschenkt an Weihnachten, oder?
Das stimmt.
Also ist Q4 für euch auch schon sehr wichtig.
Also was man schon merkt, ist Q1 bis Q3 ist stabiler. Q4 ist oft, gerade im elektrischen Segment, doppelt so stark. Das heißt, das Q4, es ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk. Das merken wir, also im Retail sieht man, dass das sich dann verdoppelt. In unserem Shop sieht man es auch. Also Q4.
Ist sogar Retail genauso stark? Also der Anstieg, sind die Kurven ähnlich? Ich hätte gesagt,
bisschen verzögert. Weil ja, irgendwie gefühlt ist das so, im Online-Handel ist es ein bisschen früher, so Oktober, November. Und
Black Friday und so.
Genau, ja. und im Retail ist es dann eher so wie kurz so ein Last-Minute-Kauf, so okay. Woche 50, 51 dann. Genau, sieht man schon stark.
Okay, interessant. Also heißt auch Q4 für euch besondere Herausforderungen?
Nicht jetzt so besonders, weil wir sie schon jetzt mehrmals gemacht haben, aber immer wieder auch eine wichtige Phase und wir versuchen sie immer besser zu machen. Aber es ist eine wichtige Phase auf jeden Fall.
Wie stark ist euer Fokus auf Marktplätze? Weil gerade da, wir sehen es natürlich auch als Marktplatzagentur, ist natürlich, also Q4 ist absolut wichtig für uns. Es gibt wenige, die bei uns rausfallen, wo wir sagen, naja, das sind Sommerprodukte, für die ist jetzt Q4 nicht wichtig auf den Marktplätzen. Aber durch die ganzen Deals, die dort natürlich stattfinden und der Fokus auf den Marktplätzen ist, ist gerade November, Dezember Elektroprodukte sowieso noch mal mehr, aber ein extremer Fokus da.
Haben wir schon auch. Also Marktplätze ist bei uns schwerpunktmäßig Amazon. Klar, da gibt's die Anlässe und die finden unsere Produkte auch statt. Es gibt noch 2-3 kleinere weitere Marktplätze. Teilweise sind die jetzt gerade in der Entstehung bei uns oder wir sind dort schon gelistet. Hat schon einen hohen Stellenwert. Auf jeden Fall.
Was hat den zweitgrößten Stellenwert nach Amazon bei euch? Weil du es gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, auch für viele, die zuhören, weil viele sind auf Amazon und überlegen gerade insbesondere dieses Jahr, weil jeder spricht über Omnichannel, noch auf andere zu gehen. Was ist bei euch,
also,
Otto?
Genau.
Ja, okay.
Da sind wir wird das die nächsten Tage, Wochen quasi soweit sein.
Interessant, okay.
Das heißt, Marktplätze haben jetzt nicht die Relevanz wie der Webshop und der Handel, aber für uns trotzdem wichtig, gerade in solchen Anlässen. Weil letztendlich, wenn unsere Produkte dort nicht sind, kaufen die Kundinnen und Kunden was anderes. Und warum? Also wir wollen das ja anbieten und haben ja nicht irgendwie eine Channel-Exklusivität oder, also für uns macht das Sinn und wir wollen das anbieten und es einfach machen.
Du hast vorhin gesagt, deine Vision oder eure Vision ist es, eine der führenden weltweiten Oracle-Marken zu sein. Was muss dafür noch passieren in den nächsten 5 Jahren? Oder wo sagst du gerade, das hält uns irgendwie gerade zurück? Daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir die Hürde nicht mehr haben.
Also die Stellschrauben, die für uns gerade die größte Relevanz für den Wachstum haben, sind unser Portfolio, die Produktkategorie weiterzuentwickeln. Das heißt, da wird in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges kommen. Sesamstraße und die Therapeutischen waren jetzt was. Es wird im Dezember was kommen, es wird im Februar was kommen. Also wir haben eine unglaublich große Produktinnovation, die noch kommen wird. Das heißt, das ist ein großer Bestandteil. Der zweite ist natürlich, dass man mit den bestehenden Handelspartnern, vielleicht einige haben 10 Produkte von uns gelistet, einige nur 2, dass man da in die Zusammenarbeit geht, dass die dann auch die anderen Produkte listen. Also nicht nur 2, sondern in dem Fall vielleicht dann 10. Weil sie merken, nicht weil sie es müssen, sondern weil sie merken, dass die Produkte gut ankommen und besser funktionieren als ihr aktuelles Portfolio, was sie im Regal haben. Somit ist das der zweite Teil. Und der dritte ist schon, dass wir sind im Dachraum aktuell. Wir haben jetzt seit Gründung 14 Millionen Produkte verkauft. Der Dachraum, Deutschland, Österreich, da sind wir schon sehr aktiv. Aber ein weiterer Schritt, klar, wir testen da natürlich jetzt auch weitere Länder an. Das ist so die dritte Schraube, an der wir drehen. Aber schon auch eher moderat. Also
was ist, das finde ich immer interessant, Internationalisierung, weil mit jedem, mit dem man sich drüber unterhält, nennt eigentlich ein anderes Land, was halt für das eigene Produkt das Wichtigste ist. Ich könnte mir vorstellen, gerade bei, wir haben gerade drüber gesprochen, wie viel Prozent verwenden Handzahnbürsten in Deutschland, wie viel elektrisch. Die Verteilung sind doch wahrscheinlich wieder komplett unterschiedlich über die einzelnen Länder, oder?
Ist auch so. Und der Grund, warum wir uns für ein Land jetzt oder ein, zwei Länder entschieden haben, war schon, einerseits die Marktgröße, aber auch die, ja, die Durchdringung der elektrischen Zahnbürste in den Markt. Und somit hat das schon, genau, es hat einen Stellenwert.
Gibt es ein Zahnputzland in Europa, also was ihr so benennt?
Deutschland ist schon
Deutschland, führend. Deutschland ist führend?
UK ist aber auch gut dabei.
Was ist kein Land, wo man so sagt, schwierig da mit Zahnpflege, das ist eigentlich, hat keinen großen Stellenwert?
Gute Frage. Ich müsste schauen, wer, also ich kann es dir gar nicht aus dem Kopf sagen, weil wir uns jetzt auf die Länder konzentrieren, wo es schon stark ausgeprägt ist. Aber klar, in einem Land, wo es wenig ausgeprägt ist, ist natürlich auch noch viel Potenzial. Also völlig, letztendlich ist ja schon der Plan auch nicht nur in einzelnen Ländern zu sein, sondern klar, du willst die Marke in allen Ländern anbieten. Aber das geht nicht von heute auf morgen und auch nicht von heute auf in 3 Jahren. Es hat jetzt 7 Jahre gedauert für diese Entwicklung und das geht nicht von heute auf morgen in so einem kompetitiven Markt. Das steht fest.
Klar. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen.
Vielen Dank.
Mich hat es heute sehr gefreut, hier auch ein bisschen die Hintergründe dazu zu erfahren. Und ich bin mir sicher, ihr werdet da noch viel, viel mehr Meter offline einnehmen in den Drogerien. Und vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank dir.